Ja, 63. Episode. Heute gehen wir aufs Land. Thomas Domin war zu Gast, ist ein Landwirt aus dem Süden von Brandenburg. Links sind natürlich wie immer in den Shownotes enthalten. Er hat sich seit 2015 dem Thema Agroforstwirtschaft zugewendet. Und es geht darum, praktisch normale Ackerbauflächen mit Bäumen zu mischen, dass es ein bisschen wieder zurückgeht wie früher, bevor die Mechanisierung die Flächen so groß gemacht hat, dass es Knicks gibt, dass es eben Bäume auch auf Flächen gibt. Das sorgt eben für ein besseres Mikroklima, es sorgt für bessere Erträge, das Wasser wird besser gehalten. Da sind wir beim Thema Klimawandel und eben auch die Artenvielfalt pro Quadratmeter Fläche wird größer, wenn da nicht nur eben Raps, Mais und was auch immer angebaut wird und Weizen, sondern eben es auch noch ein paar Bäume gibt. Der Bund hat es gefördert, das ist jetzt schon in den Agrarsubventionen drin, aber es ist noch eine sehr kleine Nische in der deutschen Landwirtschaft. Viel Freude mit dieser Episode. Bis dann.
Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Thomas Domin. Bitte stellen Sie sich einmal unseren Podcast-Hörern vor.
Ja, mein Name ist Thomas Domin. Ich bin Landwirt aus Südbrandenburg, direkt aus Peikwitz. Das ist bei Senftenberg zwischen Cottbus und Dresden gelegen. Und bin seit ja, 25 Jahren mittlerweile selbstständiger Landwirt. Und ja, beschäftige mich seit geraumer Zeit mit der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, ganz speziell mit der Agroforstwirtschaft.
Ja, da wird sich jetzt viele fragen, was ist Agroforstwirtschaft überhaupt?
Ja, Agroforstwirtschaft ist keine neue Erfindung von mir, sondern es ist eigentlich ein altes Landbausystem, was wir jetzt versuchen wiederzubeleben und ja, gewisse Vorteile daraus zu ziehen. Ja, in unserem Betrieb sieht es so aus, dass wir streifenförmig Baumreihen in einen großen Ackerschlag gestellt haben und davon uns ja, gewisse Vorteile versprechen. Gerade was den Erosionsschutz angeht, wir senken die Windgeschwindigkeiten und mit der Senkung der Windgeschwindigkeiten geht auch die Verdunstung zurück. Wir haben mehr Wasser zur Verfügung für unsere Ackerkulturen, die zwischen den Baumstreifen stehen.
Also so wahnsinnig, also wenn man sich so ein bisschen die landwirtschaftlich anguckt, ist es ja so, dass in den, ich weiß nicht, 60er, 70er Jahren sind diese Knicks, die am Rand von Feld waren, eigentlich zerstört worden und die Felder wurden immer größer, weil die Landmaschinen auch immer größer waren und das wurde dann immer effizienter. Man konnte mit einem Trecker oder mit einem Schlepper länger fahren. Man konnte auch mit einem, ja, wie heißt, jetzt komme ich auf das Wort, Mähdrescher, mit einem Mähdrescher einfach längere Bahn fahren. Deswegen sind diese Knicks verschwunden. Im Prinzip sind die Baumreihen sehr ähnlich zu diesen Knicks, die man von früher noch kannte, oder?
Genau, diese Knicklandschaft, das ist ein Beispiel für ein altes Agroforstsystem. Auch eine Streuobstwiese ist ein Agroforstsystem. Also es gibt sehr, sehr viele Varianten. Im Zuge der Mechanisierung der Landwirtschaft wurden diese Knicks leider abgeschafft, weil man die Vorteile darin nicht erkannt hat, beziehungsweise weil man einfach höhere Schlagleistungen erzielen wollte, um mehr Lebensmittel und Futtermittel zu produzieren. Aber gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels müssen wir uns einfach wieder Gedanken machen, wie sind wir überhaupt noch zukunftsfähig als Landwirte und wie können wir unsere Erträge sichern? Die Witterungsbedingungen haben sich geändert. Es gibt mehr Extreme, es gibt Starkniederschläge, es gibt lange Trockenperioden. Und da können uns die Gehölze definitiv helfen, uns ein bisschen klimaresilienter zu machen.
Und wie machen die das? Also sie verhindern Bodenerosion oder
Genau,
sie.
wir verhindern Bodenerosion. Es entsteht ein Mikroklima, wir speichern Feuchtigkeit und wir binden Kohlenstoff im Boden.
Okay. Hat das auch einen Effekt auf die auf Artenvielfalt? Also ich habe es hier auch schon in der Podcast-Reihe diskutiert. Insektensterben wird für viele sehr deutlich, auch für den normalen Autofahrer. Also vor 40 Jahren waren im Prinzip die Windschutzscheiben voll, heute ist das bei weitem nicht mehr so. Liegt es auch an diesen großen Flächen, die in der Landwirtschaft gängig sind?
Ja, natürlich. Das wird dadurch beeinflusst. Mit den Gehölzstreifen haben wir wieder mehr Struktur und mit mehr Struktur haben wir auch andere Arten und oder beziehungsweise wieder mehr Arten in unseren landwirtschaftlichen Flächen. Es werden Rückzugszonen geschaffen für diverse Arten und das trägt natürlich zur Artenvielfalt bei.
Okay, ist die Frage, also Sie schlagen so, also Sie in Ihre Felder bauen Sie verschiedene Holzreihen ein. Lassen Sie das im Prinzip über sich praktisch sich selbst überlassen, also oder die Natur übernimmt den Job? Oder wird das irgendwie genutzt oder gestaltet?
Ja, uns ist sehr wichtig, dass wir die Gehölze auch nutzen dürfen. Also es gibt natürlich auch Agroforstsysteme mit naturnahen Hecken, aber irgendwie muss sich die Sache ja auch rentieren und wir Landwirte sind ja auch Unternehmer und wir können uns es nicht leisten, einen Großteil unserer Flächen der Nutzung, der landwirtschaftlichen Nutzung zu entziehen. Deswegen ist uns auch die Nutzung der Gehölze wichtig. Wir haben zum Anfang, weil es einfach rein rechtlich nicht anders ging, mit schnell wachsenden Gehölzen angefangen, die wir dann zu Hackschnitzeln und also als Energieträger nutzen, sind jetzt aber dabei, auch Werthölzer anzulegen, beziehungsweise auch Esskastanien und Obstgehölze, die uns dann wiederum Früchte liefern können und so weiter. Also es ist nicht nur die reine Holznutzung, sondern auch die Früchte, die so ein Baum tragen kann.
Okay, aber wenn man's, wir sind ja leider im Podcast, ich pack die Dogo des RBBs auch auf die Shownotes dieser Episode. Da kann man sich das im Bild dann auch mal angucken. Ist das richtig, dass da irgendwie so ein Habitat entsteht? Also ein kleiner Teich oder sind es verschiedene Baumreihen, die einfach nur ineinander gestellt werden? Also viele interessiert ja im Prinzip, die industrielle Landwirtschaft wird kritisch gesehen, aber dass dass die Agroforstwirtschaft praktisch in diese gleiche Struktur reingeht, das ist praktisch wie, als wenn in unserer Landschaft jetzt große Plantagen von Bäumen entstehen.
Nein, also wir versuchen mit verschiedenen Baumarten zu arbeiten, um mehr Diversität reinzubringen, aber auch gewässerbegleitende Gehölzstreifen, sodass Gräben, die in unseren Ackerschlägen sind, vor Stoffeinträgen geschützt werden und auch beschattet werden. Das heißt, das Gewässer wird gekühlt und damit geht auch die Verkrautung zurück. Das heißt, dann die Gewässerverbände haben damit auch weniger Arbeit. Das ist alles noch ziemlich neu. Wir haben 2015 angefangen zu pflanzen. Es ist ein bisschen schwierig. Nicht jeder versteht's und nicht jeder möchte unbedingt einen Baum auch auf seinem Acker haben. Aber wir sind mittlerweile von der Sache absolut überzeugt. Und die Vorteile sind auch messbar, was auch die Erträge angeht. Also wir haben unsere Erträge zumindest stabilisiert, wenn nicht sogar leicht erhöht. Von der gleichen Fläche mehr runter. Wir schaffen es, diese Gehölzstreifen, die wir angelegt haben, zu kompensieren.
Waren die Erntejahre eigentlich so in den letzten 5 Jahren gut oder schlecht?
Ich sag's mal so, sehr bescheiden. Also,
sehr bescheiden. Das ist für einen Brandenburger schon ziemlich kurz vor Scheiße. Genau. Darf man hier, glaube ich, im Podcast sagen.
Ja, das trifft ziemlich genau. Also es fing ja 2018 an mit der Trockenheit. 2017 war sehr nass. 2018 war dann die extreme Dürre, die ganz Deutschland erreicht hat. Aber wir im Süden von Brandenburg sind generell so ziemlich die wärmste Region, die man in Deutschland haben kann und auch mit einer der trockensten. Und das hat uns in den letzten 3 Jahren oder ja, doch in den letzten 3 bis 4 Jahren hat uns das relativ hart getroffen. Und die Erträge waren immer deutlich unterdurchschnittlich bis teilweise sogar Totalausfall. Also das nicht jede Kulturart, aber 2018 hat fast alle Kulturen getroffen.
Wenn ich jetzt aber mal so mich in die Lage eines Großstädters versetze, da stellt sich ja ein bisschen die Frage, was würde dieses Konzept, wenn es so richtig flächendeckend in ganz Deutschland eingesetzt werden würde, gegen den Klimawandel bewirken? Oder hätte das auch einen nennbar, also einen messbaren Einfluss auf ja, CO2-Ausstoß, CO2-Bindung?
Ja, mit Sicherheit. Aber es wird sehr schwierig, alle davon zu überzeugen. Aber es ist mit Sicherheit ja, messbar. Also wir schaffen es bei uns auf dem Betrieb, das messbar zu machen. Wir werden ja begleitet von verschiedenen Institutionen, wie zum Beispiel BTU, Cottbus-Senftenberg, TU Dresden und so weiter. Und da wurden verschiedene ja, Messungen durchgeführt und auch Ertragsmessungen. Also das geht teilweise bis zu 10, 15 oder 20% mehr Ertrag. Und das ist bei einer Gehölzfläche von zwischen 5 und 10% dann noch mindestens ja, eine Ertragsstabilisierung, wenn nicht sogar eine Erhöhung. Und auch insgesamt sind die Temperaturen auf den Ackerflächen lange nicht so hoch in so einem heißen Sommertag, wie sie auf einer Monokulturfläche wären.
Aber dann stellt sich die Frage, sind 2015 angefangen, wie waren so die Schwierigkeiten als Innovator oder als, naja, ist immer die Frage, Sie haben im Prinzip ein altes Konzept wiederbelegt, aber Sie sind, also ich packe natürlich auch Ihre Webseite in den Shownotes der Podcast. Es ist ein landwirtschaftlicher Betrieb im Süden von Brandenburg. Sie haben auch einen eigenen Hofladen. Aber wie sind Sie dazu gekommen, wirklich sich in das Thema Agroforstwirtschaft einzuarbeiten?
Ja, übers Internet. Also, aber nicht, weil ich gegoogelt habe, sondern weil Christian Böhm von der BTU Cottbus-Senftenberg gegoogelt hat. Er hat damals Projektpartner gesucht für ein Forschungsprojekt vom BMBF. Das nannte sich Aufwerten damals. Und ja, er brauchte halt einen Landwirt, der Flächen hat und der sich darauf einlässt, seine Ideen mal auszuprobieren. Und ja, er hat gegoogelt, hat meine Homepage gesehen und hat gesagt, Mensch, der Junge könnte passen. Und ja, wir haben uns dann von Anfang an gleich ganz gut verstanden und haben dann ja, 2 Jahre später diese Sache auch verwirklicht.
Okay, und wie, also das ist, wenn es dann so aus dem Unirahmen rauskommt, ist ja immer so ein bisschen die schwierige Frage, wo bekommen Sie die Bäume her? Ist das kein größeres Problem? Oder ja, wie verwerten Sie das Holz? Das ist ja dann auch die Frage. Also wenn man so aus dem normalen landwirtschaftlichen Betrieb eben in Richtung Agroforstwirtschaft geht, dann stellt sich die Frage, wie kann ich diese Wertschöpfung aufbauen? Also wo bekomme ich Bäume her? Wie pflanze ich das halbwegs ökologisch sinnvoll an? Und was mache ich dann mit dem Holz? Das sind ja dann auch neue Aufgaben.
Ja, also die Bäume oder Stecklinge zu bekommen, ist nicht das große Problem. Das, wie gesagt, wir haben mit Kurzumtriebsgehölzen angefangen. Die meisten davon werden als Stecklinge in den Boden gebracht und ja, aus denen dann später einfach ein Baum wächst. Manche werden auch bewurzelt, aber es ist alles jetzt kein großes Problem, an diese Pflanzware ranzukommen. Wir haben ja ein bisschen Zeit gehabt, das zu planen und haben uns dann Baumschulen gesucht, die auch hier in der Nähe sind, um ja auch heimische Ware dann anzupflanzen. Man muss sich natürlich überlegen, wenn man darüber nachdenkt, als Landwirt ein Agroforstsystem anzulegen, was will ich mit dem System bewirken? Habe ich zum Beispiel einen Hofladen, lohnt es sich, ja, Obst anzubauen? Dann dann kann man auf Obstgehölze gehen. Hat man schlechtere Böden, wenig Wasser, dann muss man halt gucken, welche Baumart passt denn hin und kann ich dann eventuell Energieholz draus machen. Das sind so Sachen, die man vorher wissen muss, die einem dann bei der Entscheidung helfen, wie soll mein Agroforstsystem aussehen. Und wir haben uns jetzt aufgrund auch der wissenschaftlichen Untersuchungen und so weiter, die hier bei uns auf dem Betrieb seit 2014 oder 15 durchgeführt werden, haben wir uns für die bunte Mischung entschieden. Ganz einfach, um zu gucken, was passt denn wirklich auf unseren Standort, und wir versuchen unser System immer zu erweitern, zu erneuern und zu verbessern.
Okay. Und ja, also das würde mich dann auch interessieren. Wie sieht diese, gibt es denn eigentlich schon auch eine staatliche Förderung? Es ist ja jetzt, dass Sie praktisch so als Innovator mal wieder auftreten gegen die konventionelle Landwirtschaft. Gerade Brandenburg sind ja sehr große Felder und wirklich sehr, sehr hoher Maschineneinsatz, den man da so auf den Feldern sieht. Kriegen Sie dafür Förderung, wenn Sie jetzt wirklich Agroforstwirtschaft auf den Flächen betreiben?
Also wir haben, als wir angefangen haben, keine Förderung bekommen. Es war nicht möglich und ist auch bis jetzt leider noch nicht wirklich gesetzlich verankert. Aber gerade aus diesen Gründen haben wir immer weitergemacht und haben nach dem Projekt Aufwerten auch für eine Verstetigung der Projektergebnisse gearbeitet und sind auf die Idee gekommen, einen eigenen Verband zu gründen und haben dann den Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft gegründet, kurz DFAF, und um politischen Anklang zu finden, und haben das auch geschafft. Wir sind von 80 Gründungsmitgliedern jetzt mittlerweile auf 250 Mitglieder angewachsen und haben es geschafft, ein bisschen Einfluss auf die Politik zu nehmen. Jetzt wird zum Beispiel in der ersten Säule der GAP ab 2023 auch die Agroforstwirtschaft berücksichtigt. Zwar finanziell nicht besonders gut ausgestattet, aber es soll auch Länderprogramme geben ab 2023, die sich mit der Förderung der Agroforstwirtschaft befassen.
Was ist der GAP?
GAP, das ist die gemeinsame Agrarpolitik der EU.
Also das sind praktisch da, wo EU-Agrarsubventionen verteilt werden.
Ja, genau. Es gibt eine Durchführungsverordnung, wo festgeschrieben ist, wie viel Geld kriege ich für welche Maßnahme und so weiter. Und da ist die Agroforstwirtschaft mittlerweile als Ökoregelung anerkannt, wie gesagt, ab 2023. Und da bekomme ich dann, wenn ich es dann beantrage, 60 Euro auf einen Hektar Gehölzfläche. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig viel und eigentlich uninteressant für große Betriebe. Aber immerhin haben wir es schon geschafft, da reinzukommen. Und wir hoffen, dass es mit den Länderprogrammen dann noch ein bisschen besser gefördert wird, sodass auch Neuanlagen möglich sind.
Die Frage ist, wenn man sich jetzt Deutschland mal so anguckt, und wir senden ja Podcasts weit, auch deutschlandweit, kann man das überall machen, also auch im Weinbau, in Rheinland-Pfalz oder in Norddeutschland?
Es ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich und jeder Betrieb ist auch nochmal unterschiedlich. Wie ich erst schon gesagt habe, man muss sich einfach überlegen, was will ich denn erreichen, und passt die Agroforstwirtschaft zu mir und zu meinem Betrieb? Und wenn ja, dann welches System? Es macht natürlich nicht Sinn, in einem Weinbaugebiet jetzt noch zusätzlich Bäume anzubauen. Also zumindest kann ich mir das schlecht vorstellen. Und generell ist es ja in den alten Bundesländern so, dass die Strukturen noch viel kleiner sind, sodass es da auch schwieriger wird, Agroforstsysteme zu etablieren. Aber auch das wird gemacht in Form von Streuobstwiesen oder kleinere Baumreihen.
Also was Sie damit meinen, das ist noch so wahrscheinlich ein bisschen das LPG-Arbeit, dass halt so die Flächen in Brandenburg sehr viel größer sind, die Betriebe sind auch größer.
Genau, genau. Das ist okay. Also gerade die neuen Bundesländer sind von der Struktur her deutlich größer als die in den alten.
Wenn man sich jetzt so ein bisschen so diese Kette mal angucken würde, also die Stecklinge sind kein Problem, das Holz verwerten ist auch kein Problem. Also wie würde sich denn so dieser Wirtschaftszweig, der sich um Agroforstwirtschaft bauen würde, also wie würde der aussehen? Also was bräuchten Sie noch? Bräuchten Sie Dienstleister, Unternehmen, die sich da gründen? Das ist ja jetzt alles noch ein bisschen sehr wissenschaftlich und die Frage ist ja die, wie entwickelt sich das ein bisschen weiter in andere Formen der Wertschöpfung?
Ja, genau. Also sicherlich ist Wertholz eine interessante Sache. Allerdings brauchen die Bäume ja auch eine gewisse Zeit, bis die gewachsen sind. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich darüber nachdenken, wie kann mein Wertholz später verwertet werden. Aber auch die Holzindustrie schläft ja nicht. Es gibt ja schon Abnehmer, man hat Sägewerke und ja, auch sonstige Verarbeiter, die mit Sicherheit auch Holz aufkaufen. Auch der Holzpreis hat sich ja jetzt wieder ein bisschen nach oben entwickelt. Und vielleicht wird es dadurch auch ein bisschen interessanter mit der Agroforstwirtschaft. Aber andere Vermarktungsmöglichkeiten für Obst gibt es ja auch schon. Also entweder Direktvermarktung über den Hofladen, ja, oder auch über die ganz normalen anderen Vermarktungswege, die man aus der Landwirtschaft kennt.
Okay, das ist im Prinzip ist es erst und ja, es gibt ja viele Umweltdenker, die auch so sagen, irgendwie müssten wir wieder zurück zum Zustand von früher. Das heißt, keine Bewirtschaftung mehr. Sind sehr, sehr kritisch. Also es gibt ja in Großbritannien auch so Überlegungen, irgendwie die Landwirte nur noch staatlich zu bezahlen für Landschaftspflege und für Umweltschutz, aber die Lebensmittel im Prinzip nur noch auf dem Weltmarkt einzukaufen, weil Weizen in Afrika oder Südamerika günstiger ist als der europäische, sind dann Agrarsubventionen, weswegen das halt auch noch gefördert wird. Ist das für Sie ein gangbarer Ansatz? Also, dass praktisch die Landwirte irgendwann nur noch so angestellte Naturschützer sind?
Und dann hätten wir auf jeden Fall erstmal ein sicheres Einkommen. Das wäre vielleicht ganz toll. Aber wir sind ja trotzdem noch dafür da, qualitativ hochwertige und gesunde Lebensmittel zu erzeugen. Also ich denke schon, dass man den Roggen, den man in Deutschland braucht, auch aus Deutschland beziehen kann. Natürlich kann man Weizen und sonst was oder andere Getreidearten in anderen Ländern deutlich günstiger herstellen, aber ob das dann ökologisch wirklich sinnvoll ist, kann ich mir nicht vorstellen, wenn alles von A nach B transportiert werden muss. Also sicherlich gibt es auch Sachen, die man in Deutschland nicht anbauen kann, die importiert werden müssen. Aber ich denke schon, dass wir uns zu einem gewissen Grad trotzdem weiter selber versorgen sollten.
Okay. Ja, aber wenn man so bei dem Thema ist, so als Sie sind ja relativ rühriger und innovativer Landwirt, welche Geschäftsmöglichkeiten hat man auf dem Land denn eigentlich noch? Also es ist ja immer so ein bisschen, ja, arbeiten ja heute auch nur noch 1% von der Erwerbsbevölkerung in der Landwirtschaft, sind alles die großen mechanisierten Einheiten. Aber wo könnte man wirklich noch mal so Business Development, also neue Geschäft entwickeln als Landwirt?
Ja, es ist schwierig, aber ich denke, gerade mit solchen Sachen wie Agroforstwirtschaft, wir erbringen auch Umweltleistung, ne? Wir sind in der Lage, Kohlenstoff zu speichern, wenn wir es richtig anstellen. Und das wäre eine Sache, die einfach honoriert werden muss. Also wir müssen ganz einfach, ja, die Leistungen, die wir im Umweltbereich erbringen, auch wirklich bezahlt bekommen und der Gesellschaft klar machen, dass wir als Landwirte nicht nur die Verursacher für Klimawandel oder Stoffeinträge ins Grundwasser und so weiter sind, sondern dass wir auch in der Lage sind, das zu verbessern und das Klima zu beeinflussen, beziehungsweise ja, dass wir auch gerade zum Beispiel CO2 speichern können. Und das ist, glaube ich, nicht allen bewusst. Und das muss deutlich mehr kommuniziert werden.
Okay, ja, aber hat denn dieser Umschwung für Sie, also Sie sind jetzt 5 Jahre dabei, es ist ja jetzt relativ etabliert, dieser Schwenk zur Agroforstwirtschaft eigentlich auch Nachteile gebracht?
Nachteile, ja. Es macht schon ein bisschen mehr Arbeit, das darf man nicht vergessen. Also es ist jetzt kein großer Schlag mehr, den ich hoch und runter fahren kann, sondern er ist jetzt deutlich besser strukturiert, was ja sehr viele positive Effekte hat. Aber es hat natürlich auch den Effekt, dass ich einfach ja einmal mehr hoch und runter fahren muss, beziehungsweise dass mein Schlag nicht genauso eingeteilt ist nach der Arbeitsbreite. Aber wir haben versucht, es so anzulegen, unser System, dass uns die Bäume nicht im Weg stehen, auch bei größeren Maschinen, und dass wir nicht ja laufend die Geräte ein- und ausklappen müssen und wir zu viel Zeit verlieren. Aber ich denke mal, der Mehraufwand in Arbeitszeit sind vielleicht so um die 5%.
Okay. Es ist im Prinzip, wäre es also auch für große Flächennutzer durchaus ein gangbarer Weg. Also für die Flächen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die sehr groß sind.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und gerade da sind ja auch die großen Probleme, Erosion und so weiter. Also ein gutes Beispiel ist immer der schwere Unfall damals auf der Autobahn Richtung Rostock, als da eine Massenkarambolage war und weil die Leute durch den Sandsturm nichts gesehen haben. Also so gefährlich kann die Erosion auch sein, ne? Dass man einfach durch den Sandsturm nichts mehr sieht und dann solche Unfälle passieren.
Wird ja wahrscheinlich im Thema des Klimawandels auch ein größeres Thema werden. Also Erosion, wenig Feuchtigkeit auf der Fläche.
Genau.
Alles klar, ich möchte mich dann an der Stelle bedanken, Herr Dumm.
Gerne.
Alles klar. Ja, bei der Future Sounds Liste, diesmal bin ich ein bisschen in die Mottenkiste gestiegen. Zwei Bands, die mich eigentlich immer durchweg. Nee, eigentlich nicht. Sonic Youth finde ich auch heute noch gut, ist ein bisschen das, was Indie immer war. Und wenn man den deutschen Indie so ein bisschen schlecht findet, liegt es auch ein bisschen daran, dass es auch ein sehr starker Aufguss dieses amerikanischen Originals ist. Da gibt es auch ein paar andere. Aber das haben die Amerikaner früher und frischer gemacht. Eigentlich auch immer noch eine starke Band, wobei ich glaube, die älteste geht jetzt auf die 70 zu. First Moor ist jetzt 60. Ist immer noch eine wichtige Band in dieser Strömung, aber dazu kommt es stimmen. Und das andere, nun Life of Agony, ja, es ist halt der Metal damals, war auch vielleicht noch wirklich gut. Leben in Qual, sehr düster, sehr melodisch, eigentlich sehr guter Metal. Die Band ist aber heute auch versandet. Ja, ist ja nicht alles früher besser gewesen. Es gibt ein paar Sachen, die wirklich auch noch so musikalisch sich für mich halten. Aber andere nicht. Sonic Youth muss man ganz klar sagen, weil sie auch einen Sound geprägt haben. Da müsste man sich schon ein paar Platten anhören. Das ist kein Spotify One-Hit-Wonder. Das erschließt sich nur, wenn man viel davon hört. Bis dann.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!